Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Freunde, ihr seid hier, um das Wort Gottes zu hören. Wort Gottes. Das ist ja nicht irgendein Wort, es ist das Wort Gottes. Und es gibt, ich bin jetzt ja auch, ihr habt es gehört, ich habe Geburtstag gehabt und ich bin mittlerweile 63 Jahre und ich sage lieber 3 mal 21, 3 mal so fit wie ein Jugendlicher. Ja? Hallo, ja? Noch kann ich das so sagen. Ja? Wort Gottes. Es gibt ja so, ich predige auch schon länger, habe ja auch Theologie studiert und manche Prediger, Pastoren haben vielleicht Lieblingsthemen, über das sie gerne reden. Ja? Manche Themen spart man aus, weil man vielleicht selbst nicht so genau weiß oder vielleicht nicht anecken will oder weil man sich selbst vielleicht unsicher ist. Und heute habe ich ein Thema herausgesucht, das eigentlich ganz klar sein müsste. Heilsgewissheit und Wiedergeborensein. Heilsgewissheit und Wiedergeborensein, ja. Und ich lasse nur das Wort Gottes heute reden. Das versuche ich immer zu tun, ja. Und keiner muss dem zustimmen, der hier ist. Keiner. Ich sage nur das Wort Gottes, ja. Wenn Gott mir etwas sagt, kann es sein, dass mir das überhaupt nicht gefällt. Und trotzdem habe ich es zu prüfen. Es kann sein, dass du mir was sagst, das gefällt mir nicht, dann muss ich es prüfen. Kann sein, dass ich dir was sage und es gefällt dir nicht, dann musst du das prüfen. Wenn du es nicht tust, dann versündigst du dich. Weder an Gott, an mir oder ich an dir, ja. Also wir haben da eine Aufgabe, wenn wir das Wort hören. Eine Aufgabe. Erlöst. Kann man das Heil verlieren? Wie geht es euch damit? Ja? Ich werde alle Texte nehmen, die damit irgendwie damit im Zusammenhang stehen. Zuerst nehmen wir werden zwei Bereiche haben heute in der Predigt. Einmal die eine Seite, da geht es um die Heilsgewissheit. Ist das überhaupt wichtig? Ja. Und man wird uns auch mit Texten beschäftigen, die vielleicht die Heilsgewissheit in Frage stellen. Oder es klingt so, als ob sie das täten. Ja. Ist das wichtig? Geht das überhaupt, sich des Heils gewiss zu sein? Kann ein wahrer Gläubiger, ein Wiedergeborener, sich von Jesus abwenden? Kann er seine Erlösung verlieren? Gibt es eine ewige Sicherheit nach dem Motto einmal gerettet, für immer gerettet? Und falls dem so ist, gibt es dann eine Lizenz zum Sündigen? Ja, wenn du immer gerettet bist, kannst du ja tun, was du willst, nicht wahr? Wir werden uns mit Texten zur Heilsgewissheit auseinandersetzen, aber auch mit Texten, die das anscheinbar vielleicht in Frage stellen. Oder das Zeug dazu haben, dich zu verunsichern. Und das ist der Grund, warum manche Pastoren, das gilt auch für die Pastoren, die Prediger genauso, sich nicht so gerne damit beschäftigen, das Ausblenden aus ihrer theologischen Welt, sage ich mal so, weil man selbst sich nicht so ganz sicher ist auf dem Grund, auf dem man jetzt geht. Ja, komme ich jetzt selbst ins Schwimmen oder habe ich einen festen Boden? Das heißt, das Wort Gottes ist ein Fels. Ja, dann kann das Wort Gottes ja nicht uneindeutig sein. Es muss eindeutig sein. Wenn es für mich zweideutig ist, habe ich es vielleicht noch nicht richtig verstanden. Aber das ist jetzt erstmal vorab. Ja, jetzt könnt ihr die Frage stellen, wie geht es euch damit? Ne? Fangt ihr jetzt an, unruhig zu werden? Ist es unangenehm? Oder ist es angenehm? Ist es ein Labsal für deine Seele jetzt? Ja? Das Wort Gottes letzten Endes sollte es ein Labsal für deine Seele sein, auch wenn es vielleicht ein strenges Wort ist. Es ist ja Gott, der redet. Und er meint es immer gut mit dir. Er wird immer das Beste, genau das zu dir reden, was du brauchst. Du wirst auch nur das verstehen, was du brauchst. Ein anderer, dein Nachbar, kann vielleicht ganz was anderes jetzt ein bisschen verstehen, auf seine Verhältnisse bezogen, in seine Situation bezogen. Das ist gut so. Das lenkt Gott, das lenkt der Geist Gottes in dir. Oder der Geist Gottes, der an dir wirkt. Texte zur Heilsgewissheit. Ich lese aus Römer 8, Vers 33. Am liebsten wäre mir jetzt ein Mikro, das mir so umgespannt wäre, weil ich nur mit einer Hand blättern kann. Eins habe ich vermisst, Nina, heute. Eins habe ich vermisst. Du spielst, du schwitzt und keiner stand da mit einem Palmwedel. Ja? Und ich bräuchte jetzt jemand, der das Mikro hält. So, Römer 8, Vers 33. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Römer 8, Vers 33. Gott ist es doch, der rechtfertigt. Eine klare Sache. 1. Johannes 5, Vers 13. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Jetzt gehe ich ein bisschen tiefer rein in den Text, das so was ein Normaler jetzt nicht kann, wenn er nicht Theologie studiert hat. Wenn er kein Griechisch studiert hat, ja. Er sagt, dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt, und zwar ständig glaubt, an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst. Und damit ihr wisst, da steht jetzt im Perfekt. Ja, im Griechischen ist Perfekt. Das hat einmal begonnen, gilt für die Gegenwart und auch für die Zukunft. Also ihr wisst es. Euer Wissen hat mal begonnen, vielleicht mit der Bekehrung, das lasse ich jetzt mal außen vor. Ihr wisst es, es hat begonnen. Es gilt, ihr wisst es jetzt und ihr wisst es für die Zukunft. Damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Das ist nicht nur irgendwas. Ihr habt nicht nur einen Hund oder so etwas. Ja, ich habe. Und es heißt im Griechischen dort deutlicher hier eigentlich, beides mal in dem Artikel, damit ihr wisst, dass ihr das Leben habt, das Ewige. Ja, das wird immer extra betont, unterstrichen. Ne? So wie einer so einen Marker hat und es unterstreicht. Das ist ein Leben, aber das ewige Leben. Ja, damit ihr das wisst. Johannes 3, Vers 16, das ist auch ein gut bekannter Text. Die meisten kennen ihn auswendig. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Hier steht alles im Präsens. Etwas, was ständig und immer wieder gilt, ja. Damit, also der Sohn wurde, es ist ein Arus, da wurde einmal, Gott hat die Welt so geliebt, das war eine feststehende Sache. Der Sohn wurde gesandt, der eingeborene Sohn, in Jesus Christus. Und jeder, der an ihn ständig glaubt, das hat ewiges Leben. Wieder das Leben, das Ewige. Johannes 14, Vers 2. Manchmal ist es wichtig, die Texte einfach hintereinander zu lesen, sich das bewusst zu machen. Johannes 14, Vers 2. Kurze Einblendung, in welcher Situation wir uns jetzt befinden. Jesus ist gerade beim letzten Abendmahl. Ja? Wenn ihr das vorher lest, dann könnt ihr es aus Johannes 12, 13, 14. Kapitel 13, das letzte Passamahl oder das letzte Abendmahl und die Fußwaschung, Kapitel 13. Also ihr wisst, wo wir gerade eben sind. Also es geht darum, dass Jesus nicht mehr viel Zeit hat, den Jüngern was zu erzählen, was zu sagen. Ja? Sie feiern das Abendmahl, es ist ein Abendmahl, es geht vielleicht um 18 Uhr los, ja, vielleicht ein bisschen früher und geht bis 10 Uhr und dann gehen sie raus, wie du später beschreibst, dann sind sie draußen und reden miteinander und dann kommt die Situation, wo Jesus mehrmals beten geht, die Jünger einschlafen. Ja. Kurz davor sagt Jesus diesen Satz. Johannes 14, Vers 2. Ich lese ab Vers 1. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Das würde er nicht tun, wenn unsere Gewissheit, unsere Heilsgewissheit unsicher wäre. Ja. Er geht hin, um uns eine Stätte zu bereiten. Er geht in den Tod für uns, ans Kreuz, lässt sich kreuzigen für uns, um uns eine Stätte bereiten zu können. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Johannes 5, Vers 24. Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und hier das Wort hindurchgedrungen steht wieder im Griechischen perfekt. Das ist, hat einmal begonnen mit einer Entscheidung, mit der unverdienten Gnade Gottes für dich. Du hast dich entschieden, deine Entscheidung hat begonnen. Es gilt jetzt und für dahin, für die Zukunft. Man könnte es auch wie folgt übersetzen. Und zwar, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist ausgereist aus dem Tod ins Leben. So könnte ich das Griechische auch übersetzen. Er ist ausgereist aus dem Tod, denn ein unbekehrter Mensch, der lebt im Tod. Für ihn gilt das Gericht, das verdammte Gericht. Und wer an Jesus glaubt und seinem Wort vertraut, der ist ausgereist aus dem Tod ins Leben. Epheser 2, Verse 8 bis 10. Epheser 2, die Verse 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr errettet. Errettet steht im Perfekt. Es ist geschehen, gilt jetzt und weiterhin in der Zukunft. Durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Wir sind errettet, perfekt. Mehr geht nicht. So, deshalb steht es im Griechischen perfekt. Mehr geht nicht, als errettet zu sein. Und das gilt. Und wir sind eine seine Schöpfung. Wir haben uns nicht selbst neu geschaffen durch die Wiedergeburt. Gott, Jesus Christus, macht das. Hebräer 9, Vers 12 hat vermutlich Paulus geschrieben, den Hebräerbrief, also hochtheologisch. Und die Situation ist folgende. Paulus schreibt an die Hebräer, weil die schlimme Verfolgung leiden in Jerusalem. Der Tempel steht noch. Und der Druck ist sehr groß auf die Gemeinde, sozusagen die Christengemeinde zu verlassen und sich wieder dem Judentum anzuschließen. Ja? Dort ist es so, diese Situation. Hebräer 9, Vers 12. Ich lese ab Vers 11, des Verständnisses wegen. Als aber der Christus kam, als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das Größere und Vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Ein für allemal, die gilt ewig. Muss nicht wiederholt werden. katholische Kirche wiederholt es zum Beispiel bei der Wandlung. Ja. Aber hier steht eindeutig der Text, da muss nichts wiederholt werden, ein für alle Mal. Hebräer 7, Vers 27. Hebräer 7, Vers 27. Ich lese wieder ab Vers 26. Denn ein solcher hoher Priester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sünden abgesondert und höher als die Himmel ist. Der es nicht, wie die hohen Priester, täglich nötig hat, zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, danach für die des Volkes. Denn dieses Letztere hat er ein für alle Mal getan, indem er sich selbst als Opfer darbrachte. Wieder das ein für alle Mal. Römer 6, Vers 23, auch der Text ist sehr gut bekannt. Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde, Tod, aber die Gnadengabe Gottes, das Leben, das Ewige in Christus Jesus, unserem Herrn. Und die Gnadengabe könnte man auch übersetzen als unverdiente Gabe Gottes. Völlig unverdient. Du hast nichts dazu getan. Nichts. Gar nichts. Du hast es nur empfangen. Das ist deine Entscheidung. Johannes 10, Verse 28 und 29. Wieder ab Vers 27, Johannes 10, die Verse 28 und 29. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Jetzt lese ich es ein bisschen deutlicher vor, weil das so ein bisschen schon geklettert ist im Deutschen bei der Übersetzung. Das ändert sich nicht, aber es wird doch viel deutlicher und härter in der Aussage. Deutlicher, ja. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit auf gar keinen Fall verloren gehen. Das ist unmöglich. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Wörtlich rauben, ja. Unmöglich, niemand. So deutlich ist das Griechische dort. Das ist eine Doppelverneinung. Ume, es geht gar nicht. Du brauchst gar nicht daran zu denken, dass es ginge, ja. Ich meine, diese Texte sind beeindruckend, für mich eindruckend eindeutige Texte. Und die sprechen eine klare Sprache. Die sprechen eindeutig, würde ich sagen, von der Heilsgewissheit in Jesus Christus. Keiner anderen Person, nur in Jesus Christus. Und jetzt Texte, die die Heilsgewissheit vielleicht in Frage stellen oder uns unsicher werden lassen, sage ich es mal so. Wir werden jetzt die Texte uns so ein bisschen angucken. Vielleicht kennt ihr noch andere Texte. Ich lese Hebräer 10, Vers 26 bis 29. Der hat es in sich, der Text. Ja. Hört gut zu. Ja. Denn wenn wir mutwillig, man könnte auch sagen vorsätzlich, sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünde kein Opfer mehr übrig, sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts und ein Zorneseifer des Feuers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz Moses verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben, auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel schlimmerer Strafe, meinte, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Wenn man den Text so liest, können wir doch jetzt meinen, ja, Vers 26, denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben. Ja, was bedeutet denn das? Wenn ihr das so erstmal so lest, denkt ihr, naja, die sind doch richtig dabei. Ne? Die glauben, haben die Erkenntnis der Wahrheit empfangen und plötzlich sündigen die mutwillig vorsätzlich. Ja? Kann man da abfallen nachträglich? Ist das so? Jetzt gehen wir rein in den Text, was da wirklich genau steht. Ja? Und ich finde es schade, dass da wenigstens nicht eine Anmerkung in der Bibel steht. Zumindest nicht in meinen Bibeln steht da gar nichts. Denn wenn wir mutwillig, ständig, immer wieder, das steht in der Gegenwart, sündigen, ja, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, ne, das steht so da, als Beschreibung einer Sache, die in der Vergangenheit passiert ist. Im griechischen Aorist. Aber im Griechischen steht nicht der Aorist, da steht der Aorist Infinitiv. Ja, was heißt denn das jetzt? Ich übersetze es mal so, wenn ich es wortwörtlich wiedergebe, es klingt für unser Deutsch komisch. Aber ich lese es mal so, mit dem Infinitiv jetzt. Denn wenn wir vorsätzlich ständig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen zu haben, so bleibt für die Sünde kein Opfer mehr übrig. Ja, da tun wir uns schwer, das jetzt richtig zu verstehen. Und da steht im Griechen noch ein Meta drin. Ja, das meint ein zeitliches, historisches Nachher. Es kann auch, aber auch sein, erkenntnishistorisch oder zeithistorisch. Am besten übersetzt man den Text wie folgt. Denn wenn wir mutwillig, also vorsätzlich ständig sündigen, unter dem Aspekt die Erkenntnis der Wahrheit empfangen zu haben, so bleibt für die Sünde kein Opfer mehr übrig. Was heißt das jetzt? Ich wiederhole es nochmal. Denn wenn wir mutwillig ständig sündigen, unter dem Aspekt oder nach dem Aspekt oder gemäß dem Aspekt, die Erkenntnis, die Wahrheit empfangen zu haben. Ich mache das gleich anhand eines Beispiels deutlich. Ja, ja. Und bleibt für die Sünde kein Opfer mehr übrig. Jetzt machen wir das mal anhand eines Beispiels, damit wir das verstehen. Ja? Paulus ist ein Theologe. Ja? Und er drückt sich genau aus. Ich meine, er war auch zu den Füßen Gamaliels gesessen, ja, also hochgelehrten Theologen in der jüdischen Welt. Ja? Ja, also, ich mache ein Beispiel. Da ist jemand da in der Gemeinde, der leidet unter Kleptomanie. Ja? Das ist jetzt harmlos. Ist dann relativ harmlos, Kleptomanie, ja. Habt ihr jemand in der Gemeinde, der leidet unter Kleptomanie und sagt, naja, ist halt so. Ich habe zwar alles verstanden, was in der Bibel drin steht, aber nach meiner Erkenntnis der Wahrheit darf ich dich bestehlen. Ja, das ist okay. Da würdest du komisch gucken, ja. Wie bitte? Jetzt mache ich noch ein härteres Beispiel, was wir sehr oft in den Gemeinden finden heutzutage und immer mehr finden. Zum Beispiel, wenn jemand schwul ist, ja, da ist er erstmal schwul, das ist eine Feststellung. Das ist noch keine Sünde, schwul zu sein, ja. Aber wenn du das Schwulsein auslebst oder das Lesbischsein, sag ich mal so, dann sagt die Bibel ganz klar, im Alten wie im Neuen Testament, Sünde, das geht nicht. Du kannst nicht in der Sünde leben, wenn du lesbisch oder schwul bist. Das geht nicht. Das hören wir bei uns aber ganz oft in der Gemeinde, immer wieder und mehr, auch in der Adventgemeinde, ja, kenne ich. Und ich weiß noch, auf der Marienhöhe, als ich Theologie studiert habe, hat mir einer der Professoren gesagt, ja, weißt du, oder wisst ihr, ne, ihr seid die Schüler und ich bin jetzt der Professor und sag, wisst ihr, in Amerika, in den USA gibt es auch schwulen Gemeinden. Ja. Ja, dachte mir, mir gefällt das zwar nicht, ja. Und haben jetzt, und jetzt wird es immer interessanter, ja. Denn wie wird denn argumentiert? Sie argumentieren mit der Liebe. Jetzt wird es immer praktischer. Immer praktischer wird es jetzt. Kann denn Liebe Sünde sein, so auf dem Motto? Ja? Will du meine Erfüllung finden? Ich bin doch dem anderen treu. Dem anderen Mann oder der anderen Frau, jetzt, wenn sie lesbisch ist. Oder, ja? Ich bin nur treu. Aber In der Bibel wirst du keine Textstelle finden, die sagt, naja, wenn zwei Männer oder zwei Frauen einander treu sind, dann ist das okay. Wirst du nicht finden in der Bibel, im Wort Gottes. Wirst du nicht finden. Ja, aber es ist doch das Prinzip Liebe. Es geht doch um Treue. Ja? Und so, das ist tatsächlich in den Gemeinden so, mehr und mehr kommt es, man leitet Prinzipien ab für sich aus dem Wort Gottes. Liebe zum Beispiel, ja? Die Liebe ist die Glaube, Hoffnung, Liebe. Und die Liebe ist die größte unter allen, sagt Paulus im Korintherbrief. Er merkt, aber man kommt ganz leicht ins Schwimmen, wenn man nicht aufpasst. Jetzt wird der Text dabei vergewaltigt und sagt, die Liebe ist die größte unter ihnen, ja? Also ist dann alles erlaubt, oder wie? Und wir praktisch, indem ich das Prinzip Liebe so nehme, wie ich es auslege, ne? Wie heißt es da so schön? Nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben. Das ist ihre Erkenntnis, die sie empfangen haben. Und sündigen vorsätzlich, mutwillig, ständig, immer wieder. Das meint der Text. Das ist kein Wiedergeborener, der hier mutwillig, vorsätzlich, ständig sündigt. Das ist kein Wiedergeborener. Der kommt vielleicht jede Woche in die Gemeinde und setzt sich in die Kirchenbank. Ja? Und nur weil du in der Kirchenbank sitzt, bist du ja kein gläubiger Christ und kein Wiedergeborener. Nur weil du in die Garage gehst, bist du kein Auto. Ja? Das wäre ja unsinnig. Aber manchmal denken wir das so. Wir leiten Prinzipien ab und wie soll ich sagen, höhlen das Wort Gottes, die Bibel, aus. Und die tun das manchmal mit bestem Wissen und Gewissen, das aushöhlen. Darf man nicht vergessen. Die tun das nicht unbedingt bösartig. Deshalb musst du das Wort Gottes kennen. Man muss auch Parole bieten. Und wenn dir etwas komisch vorkommt, studier drüber. Oder frag jemanden, wo du sagst, der könnte dir weiterhelfen. Ja? Lange Zeit habe ich es für meinen, den Punkt zum Beispiel mit dem Schwulen und Lesbenstein so gesehen, ja, als ich das so gehört habe, mir gefällt es zwar nicht, was der da jetzt sagt, ne, mein Professor, aber wenn die einander treu sind, dann drücke ich beide Augen zu und die Hühneraugen auch. Ja. Aber das ist nicht der Weg. Das ist auch nicht das Wort Gottes. Manches, das wurde mir in den letzten 5 Jahren oder 6 Jahren, während der Corona-Krise, habe ich noch mehr studiert im Wort Gottes als sonst, wurde mir das ganz klar, das geht gar nicht. Ja. Das bin ja schon älter, ne? Also man kann lange Zeit einen gewissen Irrtum leben. Ja? Das gilt für jeder. Jeder muss sich fragen. Das geht jeden an. Du bist nicht deshalb davor gefeit, weil du hier jetzt in die Gemeinde gehst oder weil ich in die andere Gemeinde gehe oder dorthin gehe und so weiter. Du bist immer gefragt am Wort Gottes. Immer. Das war ein schwieriger Text. Ich gebe es zu, es war ein schwieriger Text. Und warum lässt man hier den Infinitiv weg bei der Übersetzung? Damit es schöner klingt, damit es besser klingt. Ja? Aber plötzlich, manchmal frage ich mich, war derjenige, der es übersetzt hat, überhaupt wiedergeboren? Das frage ich mich manchmal. Oder hat er überhaupt die Tragweite überblickt, mit der, wie er jetzt übersetzt? Warum macht er wenigstens nicht eine Anmerkung? Das frage ich mich manchmal. Ja? Nächster Text. 2. Petrus 2, Verse 20 bis 22. Ist auch ein schöner. 2. Petrus, Kapitel 2, die Verse 20 bis 22. Denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen sind, aber wieder darin verstrickt und überwunden werden, so ist der letzte Zustand für sie schlimmer als der erste. Denn es wäre für sie besser, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nie erkannt hätten, als dass sie, nachdem sie ihn erkannt haben, wieder umkehren, hinweg von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Doch es ist ihnen ergangen nach dem wahren Sprichwort. Der Hund kehrt wieder zu dem um, was er erbrochen hat, und die gewaschene Sau zum Wälzplatz im Schlamm. Also schon ein harter Vergleich, ne, den hier der Petrus anwendet. Und es klingt erstmal so, ja, wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen sind, sprich, die haben anscheinend den richtigen Weg gegangen, sind den Befleckungen der Welt entflohen, aber wieder darin verstrickt Das ist ein Passiv, ja, passiv verstrickt wurden und jetzt kommt perfekt überwunden wurden. Sie wurden überwunden. Das ist passiert, haben weiter da drin gelebt in diesen Verstrickungen und auch und gilt noch für die Zukunft. Und von wem spricht er überhaupt? Wenn ihr lest in Kapitel 2, Vers 1, es geht um die falschen Lehrer. Kapitel 2, Vers 1, es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter dem falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Einfach nur um den Gesamtzusammenhang zu haben. Ja? Man muss manchmal, um etwas zu verstehen, das ganze Kapitel lesen. Von vorne anfangen und dann, vielleicht musst du das dreimal lesen. Ja? Als ich die Predigt hier ausgearbeitet habe, ja, habe ich, dafür habe ich jetzt meine Studienzeit des Morgens vor allem, ja, habe ich bestimmt 3 Wochen an der Predigt im Prinzip gesessen. Ja? Ich habe jeden Text gewälzt hier, jeden Text, weil ich selber für mich einen festen Boden haben wollte. Ja? Und wenn ich hier schon predige, dann muss das auch stimmig sein, also die Wahrheit sein. Und es muss überprüft werden von euch. Es kann sein, dass euch, was ich jetzt sage, oder was ich sage, dass das Wort Gottes sagt, dass euch das nicht gefällt. Dann prüft das. Dir muss nicht gefallen, was ich sage. Das ist überhaupt nicht wichtig. Gott interessiert das überhaupt nicht, ob dir das gefällt, was er dir sagt oder nicht. Das interessiert Gott gar nicht. Gott sagt dir es und prüfe es. Oder wie sagt Jesus? Wenn er schon nicht meiner Worte glaubt, dann glaubt doch wenigstens der Taten willen, die ich getan habe. Prüft es doch. Fordert Jesus auf. Prüft es. Aber sagt bloß nicht, das passt mir nicht, deshalb komme ich nicht mehr oder so. Das hilft ja gar nicht weiter. Aber wir sind weiter. Wir sind dann, denn es wäre für sie besser, dass sie den Weg der Wahrheit, der Gerechtigkeit nie erkannt hätten, als dass sie, nachdem sie ihn erkannt haben, das ist ein Aorist, also sie haben es einmal erkannt, wieder umkehren, das steht in Infinitiv da, hinweg von dem ihnen überlieferten Gebot. Das heißt, sie haben den Weg erkannt, was der richtige Weg war. Stell dir vor, du bist an der Weggabelung, da steht's lang, da geht's lang zum Heil, da geht's lang, ja, da hast du schöne Erlebnisse, da geht's immer hoch her, da hast du deine Partys, da kannst du machen, was du willst, da bist du frei. Aber das andere, guck mal, der andere Weg, naja, der sieht nicht so gut ausgebaut aus, der ist schmal und eng. Schon mal steil, ja, und dann musst du wieder runter, dann musst du dich festhalten. Du weißt gar nicht, ob du es schaffst vielleicht. Den Weg haben sie erkannt, welcher Weg wohin führt. Sie sind aber nicht gegangen. Oder sind losgegangen, oder sind da umgekehrt, wie es der Text hier sagt. Sind umgekehrt. Und der Vers 22 sagt uns ganz deutlich, was das für Leute sind, ja. Doch es ist ihnen ergangen nach dem wahren Sprichwort. Der Hund kehrt wieder zu dem um, was er erbrochen hat. Und die gewaschene Sau zum Wälzplatz im Schlamm. Der Text sagt doch ganz klar, der Hund blieb ein Hund und die Sau blieb eine Sau. Da gab es nie eine Wiedergeburt. Es gab keine. Sie haben was erkannt, wo es lang... Ja, ich hätte vielleicht den Weg gehen sollen, aber ich habe mich ja für den Weg entschieden. Ja? Dann beschwer dich aber nachher, wenn am Ende der Tod steht. Und zwar der ewige Tod. Du hast es gewusst, hast dich aber anders entschieden. Und jeder Mensch hier auf Erden wird es wissen. Kommt keiner in die ewige Verdammnis mit der Ausrede, ja, ich habe nichts gewusst. Es wird nicht einen geben, der das sagen kann. Oder eine, ja. Nochmal zu dieser Wiedergeburt, ja, weil das so wichtig ist. Wo viele schwimmen dann, ja. Ich lese Johannes 3, Verse 5 und 6. Ich habe darüber schon mal eine Predigt hier gehalten. Johannes 3, die Verse 5 und 6. Aber es ist ein zentraler Text. Jesus spricht da mit Nikodemus. Und er sagt ganz klar, was Sache ist. Jesus antwortete Nikodemus: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist jetzt griechischer Perfekt, ja, das ist mal, das war, das ist einmal passiert in der Vergangenheit, ist und bleibt fürderhin so. Ist und bleibt Fleisch. Was aber aus dem Geist geboren ist, steht wieder Perfekt, Chris Perfect, das ist einmal passiert, diese Geschichte, dass du aus dem Geist geboren wurdest. Gilt in der Ewigkeit, gilt jetzt in der Gegenwart und in der Ewigkeit. Das passiert einmal. Jesus sagt nicht, ja, du musst 10-mal geistlich wiedergeboren werden. Das sagt Jesus nicht. Nee. Das ist ein griechisches Perfekt und das sagt schon alles ganz deutlich. Ihr müsst es im Deutschen umschreiben, ja, ein für alle Mal und sowas, ja. Führt dahin, wie so der Text zusammen am besten ist. Fleisch geboren, dann bist du verloren, kommst ins Gericht. Wenn du nicht geistlich wiedergeboren wirst. Und jetzt, ja, wie ist denn das? Mir ist da so ein Vergleich eingefallen mit der Wiedergeburt, ja. Denkt an eine Raupe, ja. Ihr kennt alle eine Raupe, die verpuppt sich irgendwann. Und irgendwann entsteigt aus diesem Puppenstadium ein Schmetterling, ja. Also diese totale Transformation. Erst am Boden lang gekrabbelt, ja? Die Raupe frisst die Blätter kahl, die Gärtner schimpfen, ich bin auch Hobbygärtner, ja. Dann verpuppt sie sich, da ist sie friedlich und dann wird ein Schmetterling draus. Jetzt vergleicht das mal mit der Wiedergeburt. Wenn einer wiedergeboren ist, für den Schmetterling gibt's kein Zurück. Er kann sich nicht verpuppen. Er kann nicht zur Raupe werden. Schmetterling bleibt Schmetterling. Das ist so, bis zu seinem Tod. Bis irgendwann der Lebensodem aus ist, sozusagen, hier in unserer Welt. Schmetterling bleibt Schmetterling. Bist du wiedergeboren? Dann bist du wiedergeboren. Es gibt kein Zurück. Das heißt, nicht möglich ist. Du bist ja doch eine neue Schöpfung. Wir haben ganz viele Texte bei der Heilsgewissheit gelesen. Du bist eine neue Schöpfung. Das sieht zwar genauso aus wie vorher, vor allem, wenn du dich beim Spiegel hinstellst. Aber etwas Entscheidendes ist ganz anders. Es gibt da kein Zurück. Schmetterling bleibt Schmetterling. Du kannst den Schmetterling jetzt einfangen, einsperren. Ja? Bleibt immer noch ein Schmetterling. Du kannst ihm die Flügel ausreißen. Du kannst ihm die Beine ausreißen. Du kannst ihn vierteilen. Es bleibt ein Schmetterling. Jetzt denken wir heute nach, darüber nach, wie es heute vielen Christen geht, die verfolgt werden, eingesperrt werden, gefoltert werden, Hände abgeschnitten werden, Kopf abgehauen wird, gevierteilt werden. Das passiert alles. Aber sie bleiben Wiedergeborene. Da ändert sich nichts. Das ist der große Trost, den wir Christen haben. Und den hat kein anderer Vorzug. Wir sind Christen, wir sind Wiedergeborene. Das ist so. Das kann man gar nicht unterscheiden im Vergleich, ja. Ein Nicht-Wiedergeborener und ein Wiedergeborener. Das ist wie Tag und Nacht, der Unterschied. Das ist ein ungeheuer Vorzug, wiedergeboren zu sein. Es gibt nichts Schöneres auf der Welt, als wiedergeboren zu sein. Und wenn mich einer fragt, was mein schönstes Erlebnis war, meinen 63 Lebensjahren, ja, das war mein Erlebnis der Wiedergeburt. Es gibt nichts Schöneres in meinem Leben. Da waren viele andere Sachen, die sehr schön waren, ja. Aber die Wiedergeburt, das war das Schönste, das Erfahrungreichste, das Weitreichendste, ja, für mein Leben, das Entscheidendste. Ja, und wie geht denn das jetzt, ja? Das ist ja auch so eine schöne Sache mit Wiedergeburt. Ja, wie kommst du denn dazu? Hier steht ein wichtiger Satz da, ja. Ein wichtiges Wort. Wenn mein Volk sich demütigt. Das ist heutzutage ein Fremdwort, das Demütigen. Ja? Wenn du in die Gegenwart Gottes kommst, und du eine Sehnsucht hast nach dem echten Leben, und in der Gegenwart Gottes merkst du, dass du ein Sünder bist, dass du nichts vorweisen kannst, gar nichts. Du stehst einfach nackt da, beschämt, total nackt vor Gott. Du kannst nichts vorweisen. Bist. Ja, nichts. Du weißt eigentlich sogar nur, eins weißt du, du bist verloren. Du bist verloren, verloren, von brauchst du Erlösung. Dann, in dem Moment, In dem Moment bist du gut genug für Gott. Dann kann er aus dir alles machen. Was aus dir in deinem Leben gemacht werden muss, damit du ein Wiedergeborener bist, damit du Zeugnis geben kannst. Das ist eine Geburt. Sich demütigen, beugen, sich unterwerfen vor Gott, unter das Wort Gottes, unter Jesus Christus. Und da ist nichts an dir, was für Gott taugen würde, nichts. Wir haben gelesen, es ist Gottes unverdiente Gnadengeschenk an dich. Du hast einen ungeheuren Vorzug bekommen. Niemand sieht, dass du jetzt reich geworden bist. Ja, und trotzdem gehört dir die Ewigkeit in der Wiedergeburt. Reicher geht's gar nicht. Ja. Aber die Christen leben manchmal wie arme Leute, ja, obwohl sie eigentlich extrem reich sind. Weil sie sich dessen nicht bewusst sind. Oder weil sie nicht mehr gesagt wird. Oder weil man nicht das Wort Gottes liest. Es heißt, aus Wasser und Geist, sagt Jesus. Ja, was bedeutet denn das Wasser? Heißt es nur, dass du jetzt untergetaucht worden bist? Meint es das? Nein. Es meint, es gehört dann später dazu, wie der Ehering zur Ehe, zum Eheversprechen. Ja? Aus Wasser und Geist wiedergeboren zu werden, bedeutet, dass du eben bekennst, du bist ein Sünder, ich bin ein Sünder, ich brauche Erlösung, ich brauche die Gnadengaben Gottes. Und du bist dir dessen bewusst, dass es nichts Gespieltes ist. Du kannst vor Gott kein abgespieltes Glaubensbekenntnis wiedergeben. Ja? Der durchschaut dich schon 100 Mal, bevor du überhaupt gekommen bist. Ja? Das muss der Ernst sein im Herzen. Das erkennt er. Das sieht er und er spricht mit dir. Das ist das eine. Reue. Ja? Johannes der Täufer kam in die Wüste von Judäa und hat getauft. Das können wir lesen in Matthäus 3. Später in Matthäus 4 kommt Jesus, tauft auch. Er tauft zwar nicht selbst, aber seine Jünger. Ja? Und er ruft auf, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Griechisch ist perfekt eigentlich, das ist da. Mit Jesus ist es da. Ja? Wasser und Geist. Und der Geist kommt, weil er dir sagt, was du zu tun hast. Weil er dir Befehle gibt, der Geist Gottes. Und er prüft deinen Gehorsam. Gott prüft deinen Gehorsam nach deiner Wiedergeburt. Er sagt dir, was du tun musst. Und es kann Dinge sein, die dir überhaupt nicht schmecken. So ging es mir auch. Manche Sachen sind kein Problem. Meine Sachen, oh, da muss ich mich jetzt wirklich demütigen, da muss ich mich beugen, da muss ich mich unterwerfen. Und zwar Menschen, wo ich meine, dass der andere mehr Schuld hat als ich. Ja? Das ist ein großer Schritt. Wenn jemand das kann und schafft. Und das schaffst du nur mit dem Geist Gottes. Gott sagt dir, was du zu tun hast. Und er wartet auf dich. Noch ein wichtiger Text, Johannes 15. Wir haben nur 4 Texte jetzt. Ja. Noch ein Text, der uns ins Schwimmen bringen könnte. Johannes 15. Aber die Wiedergeburt war ihm wichtig. Johannes 15, die Verse 1 bis 6. Ich bin der wahre Weinstock. Mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe, und sie verdorrt und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Alles, in der Zeit, wo Jesus mit ihnen unterwegs ist, nach dem letzten Abendmahl, wo Jesus da redet. Ja? Und er redet jetzt nur absolut die wichtigsten Dinge. Ja, wisst ihr es, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt. Ist das ein bekehrter Mensch? Diese Rebe, ja, an Jesus, die da jetzt keine Frucht bringt, oder nicht? Man könnte ja sonst schon unterstellen, ja, der ist ja an Jesus dran, ne? Dann muss er doch bekehrt sein, oder? Und wiedergeboren sein, oder? Aber hier steht mehr da. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, das steht im griechischen Präsens. Ja. Die griechische Präsens hat viele Bedeutungen. Eine Bedeutung ist ständig, immer wieder. Der bringt ständig keine Frucht. Man könnte auch sagen, der will gar keine Frucht bringen. Die Fruchtwilligkeit ist gar nicht gegeben. Und wenn er mal das zählt, wie oft das Fruchtbringen hier vorkommt, ja, bis Vers 16, ja, es kommt, weiß nicht, ich habe es mal gezählt, es kommt mehrere Male vor. Also es ist wirklich entscheidend, das Fruchtbringen wollen. Was bedeutet das, fruchtwillig zu sein? Das bedeutet, willig zum Gehorsam zu sein. Er verlangt danach, gehorsam zu sein, der Fruchtwillige. Was bedeutet das, Fruchtwilligkeit? Ich sehe das jetzt im Garten bei mir. Da werden die Heidelbeeren reif, die schwarzen Johannisbeeren sind reif, der Pflaumenbaum ist reif. Ja. Und ich gehe in den Garten und sie verbeugen sich vor mir. Habt ihr schon mal gesehen, dass Sträucher, Bäume sich vor euch verbeugen? Die verbeugen sich immer tiefer von Tag zu Tag. Tatsächlich, es ist so. So schwer vor Frucht. Sie bringen Frucht und jeden Tag immer tiefer und tiefer verbeugen sie sich. Sie sind fruchtwillig, sind willig zum Gehorsam, denn ihre Aufgabe ist es, Frucht zu bringen. Und unsere Aufgabe ist es auch, Frucht zu bringen, gehorsamswillig zu sein. Und wenn wir uns verneigen vor Frucht, dann sind wir extrem gesegnet. Ich als Gärtner bin extrem gesegnet, weil ich viel ernten kann, ja, meine Frau viel pflücken darf. Das ist aber schön, ja, auch wenn es anstrengend ist manchmal. Das heißt Fruchtwilligkeit. Das sehe ich da so an meinen Sträuchern jetzt, ja, sehr gut, oder am Baum. Noch ein Text, 1. Johannes 2, Vers 19. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 19. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht von uns sind. Das heißt, sie sind in die Kirche gegangen, aber sie waren nie von uns. Sie waren nie wiedergeboren. Sie saßen in der Kirchenbank, ja. Aber sie waren nicht wiedergeboren. Irgendwann sind sie gegangen. Und jetzt noch deutlicher. 2. Thessalonicher 2, Vers 3. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Paulus spricht hier zu den Thessalonichern. Ja, kann ein Wiedergeborener verführt werden? Er ruft auf, lasst euch nicht verführen. Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen. Das heißt, es muss unbedingt offenbar werden, die Abtrünnigkeit, die bewusste Abkehr von Jesus Christus. Und das passiert dann, wenn plötzlich klar wird, dass dieses Mitsitzen im Gottesdienst gefährlich wird für mich, wenn ich gar kein Christ bin. Dann will ich das ja vielleicht gar nicht, weil ich plötzlich mit Nachteilen zu kämpfen habe, weil ich plötzlich verfolgt werde, weil ich plötzlich zur Zielscheibe werde. Dann gehen die raus. Dann sind die nicht mehr hier. Die waren nie wiedergeboren, denn ein Wiedergeborener würde nicht gehen. Er bleibt treu. Und Philipper 2, Vers 12, der letzte Text. Philipper 2, Vers 12. Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Ja, verwirkliche deine Rettung mit Furcht und Zittern. Ich lese es mal so, wie es dasteht, ja, auch wirklich dasteht. Aber leider wird es so oft übersetzt. Es steht hier im Passiv, ja. Medium Passiv. Lasst eure Rettung verwirklicht werden. Und jetzt haben wir Vers 13, den darf man nämlich nicht weglassen. Lasst eure Rettung verwirklicht werden, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Also wir tun gar nichts zu unserer Rettung. Ja? Das hat schon Jesus Christus gewirkt. Wir sind gefordert mit Gehorsam. Und der Gehorsam stellt nur unter Beweis, dass ich ein Wiedergeborener bin, sonst gar nichts. Durch den Gehorsam werde ich nicht wiedergeboren. Der Gehorsam ist eine Folge der Wiedergeburt. Ja, das waren jetzt ein anspruchsvolles Bibelstudium, sage ich mal so. Ja. Vielleicht, ich hoffe, dass manchen geholfen hat vielleicht, und was vielleicht unsicher war. Also mir hat es geholfen selber, ja, da ich die Texte studiert habe und das Bild ganz klar wird. Und ich fasse zusammen, Heilsgewissheit hat nichts damit zu tun, was wir getan haben, sondern was er, Jesus, für uns getan hat. Der gute Hirte geht den Schafen nach und wenn sie sich verirren, dann läuft er ihnen hinterher und holt sie zurück. Denn es ist der Wille des Vaters, alle in die Familie Gottes zu holen. In die Familie Gottes aufgenommen zu werden. Dem Zorn Gottes zu entgehen. Und wen Gott rettet, dem schenkt er auch ewiges Leben. Tja, aber wenn sie hören, dass man seine Erlösung nicht verlieren kann, tja, es ist ja Gottes unverdiente Gnade. Habe ich denn jetzt die Erlaubnis, die Lizenz zum Sündigen? Ja, das ist, auch diese Irrlehrer gab es zur Zeit des Apostel Paulus schon. Ja. Nichts Gutes kommt aus der Sünde. Du kannst sündigen, ja. Aber wenn du wiedergeboren bist, wirst du merken, nichts Gutes kommt aus der Sünde. Scham, Demütigung, Enttäuschung, Strafe. Gott wird mich dann züchtigen, erziehen, wie es eben ein liebender Vater tut. Also Gott lässt dich nicht einfach links liegen, wenn du was missgebaut hast, auch als Wiedergeborener. Ja? Eben das geht eben nicht, aber er geht dir nach. Und wenn es sein muss, schleift er dich sozusagen. Er schleift dich wie ein Diamanten. Damit du vollkommen bist. Nur in der Kirchenbank sitzen rettet nicht. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, in der Gegenwart Gottes erkennst du, dass du ein Sünder bist und Erlösung brauchst. Und Jesus Christus gewährt dir diese Gnadengabe. Die Wiedergeburt durch den Geist Gottes. Das Sprechen von Glaubensbekenntnissen rettet nicht. Nur Jesu Tat am Kreuz für mich und für dich seine Auferstehung und Wiederkunft. Ein Wiedergeborener stellt seine Wiedergeburt durch Gehorsam Gott gegenüber unter Beweis. Ich wiederhole, ein Wiedergeborener stellt seine Wiedergeburt durch Gehorsam Gott gegenüber unter Beweis und bringt sich beugend Frucht. Erinnert euch an die Sträucher, die sich biegen, weil die Früchte immer größer werden und reifer werden. Und wenn du in deinem Glaubensleben unterwegs bist, wirst du auch merken, oder das sogar praktizieren, dich immer tiefer beugen vor Gott, weil du erkennst, was er für dich getan hat und tut. Ein Wiedergeborener lebt eben als Wiedergeborener. Ein Fußballspieler, wir haben erst die Fußball-WM, ne, lebt als Fußballspieler und schießt hin und wieder Tore. Und unsere Tore, das ist der Gehorsam Gott Jesus Christus gegenüber. Amen.